Guten Tag, Sie hören wieder Diabetes Radio, den Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Kurzwirksame Insulinanaloga und kein Ende. Bereits im Februar hat der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen, dass diese Insuline künftig auch für Typ-1-Diabetiker nicht mehr verordnet werden dürfen, solange sie teurer als Humaninsuline sind. Im Mai hat das Bundesministerium für Gesundheit diesen Beschluss nur unter der Bedingung angenommen, dass Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres diese Insuline weiterhin auf einem Kassenrezept verordnet bekommen können. Wie ist es soweit gekommen und wie geht es weiter? Ich bin jetzt verbunden mit dem Patientenbeauftragten im gemeinsamen Bundesausschuss, Dr. Stefan Edgeton vom Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin. Herr Dr. Edgeton, bei Verbraucherzentrale denkt man, Sie kennen sich aus mit Rasenmähern, Flachbildschirmen, Waschmaschinen. Woran denken Sie, wenn Sie Diabetiker hören?
Nun, wir machen ja als Bundesverband hier die Politik für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und Verbraucher sind natürlich auch die Menschen, die im Gesundheitswesen Leistungen in Anspruch nehmen, also Patienten. Und für die gibt es in den Verbraucherzentralen Beratungsangebote. Und aus den Erfahrungen, die wir dort sammeln, leiten wir bestimmte auch politische Forderungen ab, aber die bringen wir natürlich auch ein in die Beratungen im gemeinsamen Bundesausschuss. Dort, wo wir unsere Erfahrungen haben, versuchen wir, diese auch fruchtbar zu machen für die Beratungen dort im gemeinsamen Bundesausschuss.
Sie können also Ihre Erfahrungen aus der Verbraucherzentrale als Patientenbeauftragter nutzen. Wie wird man eigentlich Patientenbeauftragter im gemeinsamen Bundesausschuss? Wird man da berufen oder gewählt?
Man wird benannt von dem Kreis der benennungsberechtigten Organisationen. Das sind im Moment 4, die in der Rechtsverordnung, die es dafür gibt, benannt wurden. Das ist einmal der Deutsche Behindertenrat, allerdings inklusive seiner gesamten Mitgliedsorganisation. Das sind ja ganz viele Mitgliedsorganisationen aus dem Bereich der Patientenselbsthilfe, von den Sozialverbänden, aus der Behindertenbewegung. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das sind die sogenannten Beraterverbände, also die Organisationen, die unabhängige Patientenberatung anbieten. Das sind die Selbsthilfe-Kontaktstellen, die unabhängigen Patientenstellen und die Verbraucherzentralen. Und deren Dachorganisationen sind auch benennungsberechtigt. Und wenn die Vertreter dieser Organisationen sich einig sind, dann wird jemand benannt. Also es bedarf des Konsenses, um einen Patientenvertreter zu benennen. Wir haben dafür Kriterien formuliert im Hinblick auf das Mandat. Also ist jemand überhaupt in der Lage, für Patienten zu sprechen. Dadurch, dass er entweder aus einer Selbsthilfestruktur kommt oder in der Patientenberatung tätig ist, ist er auch fachlich in der Lage, ein bestimmtes Thema abzudecken. Und wie steht es mit der Unabhängigkeit? Und sind die Menschen und Institutionen auch bereit, notfalls auch ihre Finanzen offen zu legen und deutlich zu machen, dass sie unabhängig sind?
Und wie viele Patientenvertreter gibt es dann? Also ich stelle mir das vor, da sind Vertreter von Krankenkassen, von Ärzten, von den Krankenversicherungen und eben Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss. Wenn dort ein Treffen stattfindet, eine Diskussion zu einem Thema, das beschlossen werden soll, wie viele Patientenvertreter sind dann da dabei und wie viele Menschen treffen sich überhaupt?
Ja, also es ist so, dass im Gesetz festgeschrieben ist, dass immer so viele Patientenvertreter das Recht haben, dort mitzuberaten, wie es auf der Seite der Kassenvertreter gibt. Und das ist auch analog zu den Ärztevertretern. Also in den Beschlussgremien des gemeinsamen Bundesausschusses sind das jeweils 9 pro Seite. Also wir haben 9 Kassenvertreter, 9 Ärztevertreter, 9 Patientenvertreter und dann gibt es noch 2 Vorsitzende, wo der eine der Kassen- und der andere der Ärzteseite zuzuordnen ist und einen neutralen Vorsitzenden, sodass man insgesamt von 30 Personen ausgeht. Meistens sind aber noch mehr dabei, dann sind noch Personen aus der Geschäftsstelle dabei, die aber nicht stimmberechtigt sind. Wir sind ja auch nicht stimmberechtigt, aber wir sind offiziell benannte Mitglieder im gemeinsamen Bundesausschuss.
Das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage. Sie sagen gerade wir, sprich die Patientenvertreter, sind bei Entscheidungen nicht stimmberechtigt. Was tun Sie denn dann in solchen Sitzungen, wenn Sie nicht mit abstimmen dürfen?
Wir sind ja nicht nur in den Beschlussgremien Mitglied, sondern auch in den vorbereitenden Unterausschüssen. Da sind es jeweils 5 auf jeder Seite, die teilnehmen können. Und wir bringen dort schon unsere Argumente ein. Und das läuft so, dass wir in den Unterausschüssen ständige Vertreter haben, also die kontinuierlich in dem Gremium sind, und wechselnde, themenspezifische Vertreter, die also je nachdem, was auf der Tagesordnung steht, herangezogen werden. Also als es zum Beispiel um die Analoginsuline ging, war jemand vom Deutschen Diabetikerbund dabei. Wenn es um HIV-Resistenzbestimmung geht, ist jemand von der Deutschen Aids-Hilfe dabei, um eben auch die Fachkompetenz aus der themenspezifischen Selbsthilfe heranzuziehen. Dort bringen wir unsere Argumente ein. Häufig ist es schon möglich, im Unterausschuss dann auch unsere Belange einzubringen. Dann müssen wir auf der Beschlussebene gar nicht mehr viel machen, sondern dann sagen wir, der Beschluss ist in Ordnung aus unserer Sicht und dann geht er so durch. Es gibt aber durchaus auch Fälle, wo wir uns auch im Unterausschuss nicht durchsetzen können, und dann kommt das auf der Beschlussebene nochmal dazu, dass wir auch einen Antrag stellen, das können wir. Der wird dann manchmal positiv, aber meistens negativ entschieden, aber es ist dann doch an der einen und anderen Stelle durch unsere Argumente doch möglich gewesen, Verbesserungen in den Beschlüssen zu erreichen. Und wenn wir überstimmt wurden, ist es häufig auch schon vorgekommen, dass dann über das Bundesministerium, das die Beschlüsse genehmigen muss, dann Teile unserer Anliegen doch wieder auf die Tagesordnung kamen und wir das über diesen Weg haben durchsetzen können.
Ist das am Beispiel kurzwirksame Insulinanaloga so gewesen? Haben Sie den Beschluss sozusagen mittragen können, dass gesagt wurde, jetzt überhaupt nicht mehr, solange sie teurer sind als Humaninsuline? Oder haben Sie darauf hingewirkt, dass zum Beispiel, wie das Ulla Schmidt oder das Gesundheitsministerium jetzt gesagt hat, Kinder und Jugendliche weiterhin diese Insuline bekommen können?
Das hat das Ministerium jetzt in dem Fall gemacht, das haben wir aber unterstützt. Wir haben uns grundsätzlich allerdings für den Ausschluss der Analoginsuline ausgesprochen, sofern sie teurer sind, weil der Nachweis, dass es sich hier um eine therapeutische Verbesserung handelt, die einen höheren Preis rechtfertigen würde, auch aus unserer Sicht nicht erbracht wurde. Da gab es eine sehr kontroverse Diskussion. Der Deutsche Diabetikerbund hat da eine andere Position vertreten. Alle anderen Patientenvertreter, auch im Unterausschuss, haben das anders gesehen. Und wir haben uns dann diesem Votum insgesamt angeschlossen. Auch vor dem Hintergrund, dass nach unserer Einschätzung es schon sich ankündigte, dass es entsprechende Rabattverträge und Preisnachlässe gibt, sodass ja heute für viele Versicherte Analoginsuline auch verordnungsfähig sind.
So war es nach der Entscheidung zu kurzwirksamen Insulinanaloga bei Typ-2-Diabetikern vor 2 Jahren etwa. Wie es jetzt weitergehen wird, bleibt offensichtlich noch offen. Aber nochmal zurück, ich meine, haben Sie sich denn mit dem Thema Diabetes selbst jetzt auch beschäftigt oder Sie haben dann als Patientenvertreter von Ärzte oder vom DDB Leute in dieser Entscheidung mit, sind zu Wort gekommen oder ihr sich zu Wort gemeldet, haben die da mitgewirkt?
Wir haben uns als Patientenvertreter natürlich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben auch den Vorstand des Deutschen Diabetikerbundes bei uns im Koordinierungsausschuss gehabt und haben lange mit ihm diskutiert. Natürlich haben sich auch unsere Fachleute im Unterausschuss lange und intensiv mit der Thematik beschäftigt, auch die Studien gesichtet und sich an der Diskussion beteiligt. Sie konnten aber am Ende nicht zu einem, fachlich jedenfalls nicht zu einem anderen Urteil kommen. Und wir haben für uns als Patientenorganisation gesagt, wir unterwerfen uns auch wissentlich und auch mit Zustimmung den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin. Das heißt, wir sagen, das, was als verordnungsfähig für alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung festgestellt wird, muss einem bestimmten wissenschaftlichen Anspruch genügen. Und wenn dieser wissenschaftliche Nachweis nicht erbracht ist, dann gibt es ein Problem für die Erstattung.
Das haben wir nun schon mehrfach auch diskutiert. Ich hatte ja auch ein Interview schon mit Herrn Professor Sawicki zu dem Thema geführt. Verständlicherweise haben auch viele Patienten dazu eine andere Meinung. Was mich jetzt interessieren würde, ist, die Entscheidung ist ja noch immer nicht endgültig getroffen zu kurzwirksamen Analoginsulinen. Und wie es aussieht, haben Sie oder der GBA hat den Beschluss ans Bundesgesundheitsministerium geschickt. Sie sagten gerade, die müssen das genehmigen. Haben Sie bisher nicht in vollem Umfange, sondern nochmal eine Bedingung reingeschrieben, dass Sie möchten, Kinder und Jugendliche sollen es weiterbekommen. Welche möglichen Wege gibt es jetzt, wie es weitergehen könnte? Könnten Sie mir das kurz noch und unseren Hörern erklären?
Die weiteren Wege ist, dass das fachlich geprüft wird vom Unterausschuss. Es gibt durchaus auch Argumente, die gerade bei Kindern und Jugendlichen Zweifel begründen, ob da die Analoginsuline tatsächlich das Mittel der Wahl sind. Zumindest ist das die Position von Herrn Sawicki, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wird also fachlich zu prüfen sein. Und wenn jetzt der Unterausschuss zu dem Ergebnis kommt, man kann aus fachlichen Gründen die Vorgabe des Ministeriums nicht umsetzen, dann wird das Ganze vor Gericht landen. Dann wird der Bundesausschuss gegen die Maßgabe klagen. Dann gibt es entweder eine Ersatzvornahme durch das Ministerium, also dass das Ministerium dann einen eigenen Beschluss fasst, dann kann der Bundesausschuss dagegen klagen. Da gibt es unterschiedliche juristische Wege, aber im Zweifelsfall landet es dann vor Gericht.
Und das kann dann auch sicherlich noch wieder einige Wochen und Monate sich hinziehen, oder geht das in der Regel schnell, wenn es...
Das kann sich sogar über Jahre hinziehen, also das geht leider nicht sehr schnell, ja.
Herr Dr. Edgeton, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wir müssen abwarten, wie es weitergeht. Wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank nochmal, Herr Dr. Edgeton.
Bitte sehr.